Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Es wird mal wieder Zeit, über unseren HSV zu sprechen. Und das tue ich, Sven Schulze, nicht alleine, sondern wie immer mit der Tanja. Hallo Tanja.
Moin.
Und selbstverständlich haben wir auch heute zwei Gäste eingeladen. Zwei, ich sag mal einfach, gute Bekannte des HSV-Talks. Und da freue ich mich immer, wenn wir sprechen können. Zum einen ist von der SZ der Thomas Hörner da. Hallo Thomas.
Guten Tag.
Und zum anderen ist der Henning mal wieder da, Hacknob 86, glaube ich, ne? Moin Henning.
Moin Sven, ja genau.
Das war aus dem Kopf, du. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. Eigentlich haben wir uns heute zusammengefunden, heute ist schließlich Sonntagmorgen, um unseren HSV mal so für diesen perfekten Saisonstart abzufeiern, Henning. Warum bist du trotzdem gekommen?
Ja, das fängt schon mal gut an hier Sonntagmorgens. Ne?
Geschickte Frage hin, ne?
Ja. Das gestrige Spiel gab dann doch genügend Anlass. Die Vorboten wurden natürlich unter der Woche schon wieder medial vorgeschickt. Und ja, dann kam es letztendlich auch genau so, ne?
Es fühlt sich fast an wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aber wir wollen ja das so machen in unserer schönen Tradition. Haben wir uns ja alle für einen HSV-Moment des vergangenen Monats entschieden. Hoffe ich wenigstens, dass ihr das auch habt. Ich habe da so zwei im Hinterkopf, weil ich ja immer der Letzte bin, der die bekannt geben darf. Dann kann ich immer noch mal ausweichen. Thomas, ist dir was eingefallen, als ich danach gefragt habe?
Ja, ist wahrscheinlich unspektakulär und ein bisschen bürokratisch und hat jetzt für die Finanzen des HSV gar nicht so viel Einfluss gehabt, aber dass die Hanse Merkur doch eingestiegen ist beim HSV, also doch mit einiger Verspätung das Konzept der damaligen Ausgliederung, dass das doch noch erfüllt wurde und vielleicht doch ein Wegweiser in die Zukunft ist, das fand ich doch, eine frohe Botschaft aus HSV-Perspektive, dass sowas jetzt mal geklappt hat und vielleicht, wie gesagt, dass sowas in Zukunft noch besser klappen könnte und den HSV auf gesunde finanzielle Beine stellt.
Ich war in dem Augenblick ja eher froh, dass die Ära Wüstefeld endgültig beendet ist. Aber Henning, was war denn dein Moment des Monats?
Ja, ich habe mir den relativ spontan jetzt überlegen müssen, weil ich das vergessen hatte, dass wir ja einen HSV-Moment mitbringen sollen. War dann aber doch relativ einfach. Es sind nicht immer die Geschichten auf dem Platz oder ich sag mal in der Vereinsführung, die passieren, sondern es sind auch manchmal die Geschichten neben dem Platz. Und das war für mich ganz klar Oma Eva beim Rostock-Spiel.
Ha, Sven, erwischt.
Ja, war mir schon klar, dass einer von euch beiden das wohl nimmt, weil ich hatte mir das auch so ein bisschen zurechtgelegt. Aber deswegen habe ich ja schon anfangs gesagt, dass ich mir sogar zwei ausgesucht habe. Der zweite Moment, den ich jetzt in den letzten vier Wochen hatte, das war das 1:0 von Bakary Jatta in Hannover, weil das so ein richtiger Brustlöser war und ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges und schönes Tor gewesen ist. Da fehlt uns bloß noch ein Moment. Tanja.
Ja, ich habe mich dafür entschieden, es gab das Abschlagkonzert zum 20-jährigen Jubiläum der Band und das war ein wunderschöner Abend in der Barclay Arena und ein Konzert, das sich anfühlte wie ein Heimspiel, das habe ich so auch noch nicht erlebt und ständig irgendwelche HSV-Chants durch das Publikum gingen und das war ein schöner Abend und hat mir sehr gut gefallen.
Gut, das muss ich ja mal sagen, wir sind jetzt aus vier total unterschiedlichen Richtungen mit unseren HSV-Momenten gekommen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Thomas, du hast schon kurz ausgeführt, warum das für dich so ein wichtiger Moment ist. Wir haben ja immer noch dieses schwebende Verfahren der Änderung der Vereinsstrukturen und der Rechtsstruktur. In diesem Punkt siehst du da, jetzt sind wir einen Schritt weitergekommen mit der Hanse Merkur?
Das hat jetzt, glaube ich, da keinen direkten Einfluss, weil die Einteile wurden ja auch von Herrn Wüstefeld übernommen. Aber ja, doch, vielleicht so eine Duftmarke quasi, die gesetzt wurde, wo es vielleicht mal hingehen könnte. man ist ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn Anteile veräußert werden und so weiter. Da habe ich auch absolutes Verständnis dafür. Nichtsdestotrotz gilt es, den HSV solide aufzustellen. Und ich glaube, da ist das doch ein ganz gutes Geschäft gewesen. Zumal man ja auch sagen muss, also es wurden ja in der vergangenen Zeit immer wieder ganz interessante Sponsorendeals verlängert oder ausgeweitet oder neu abgeschlossen. Und das ist ja das, was ich immer wieder predige, das große Potenzial des HSV. Und das sieht man da einfach. Und da nochmal sozusagen einen herzlichen Gruß an Tim Walter, dass der HSV halt eben kein normaler Zweitligist ist. Denn ich weiß nicht, ob in Elversberg derlei auch funktionieren würde.
Henning, bist du da auch eher positiv gestimmt oder hältst du es da eher mit der Nordtribüne e.V., die ja auch Anfang des Monats so eine kleine Übersicht veröffentlicht haben, wo sie eher sagen, Anteilsverkäufe, wir sind da sehr skeptisch.
Also es muss auf soliden Beinen stehen, dann kann man sicherlich auch darüber reden. Bisher stand das seit der Ausgliederung immer auf wackeligen Beinen. Von daher bin ich dem Ganzen immer skeptisch eingestellt gegenüber. Aber wenn die Voraussetzungen wirklich gegeben sind, dass es auf soliden Beinen stehen kann, dann würde ich da auch nochmal meinen Daumen für heben. Die Übernahme jetzt von den Anteilen von Thomas Wüstefeld, das ist natürlich durchweg positiv. Denn er war nun mal nichts anderes als ein Störfaktor für unseren Verein und das Vereinsumfeld. Und so kann man dem Ganzen eigentlich nur positiv zustimmen.
Man muss ja sowieso sagen, dass das Sponsoring von Hanse Merkur bislang so verläuft, wie man sich das eigentlich vorstellt. Es wird so ein bisschen gegenseitige Vorteilsnahme genommen, aber das alles in sehr, sehr ruhigen Tönen und ruhigen Bahnen, wie man sich so ein Sponsoring eigentlich vorstellt. Oder habe ich da irgendwas verpasst, Thomas? Nö, ne?
Nee, also das ist, glaube ich, eine sehr seriöse Angelegenheit. Ja. Und man muss ja auch sagen, dass die auch so ein bisschen aus folkloristischer Sicht dem HSV entgegengekommen sind, ne? Mit dem Logo auf dem Bauch, beziehungsweise eben auf dem Trikot, dass man das eben nicht in grün-weiß gemacht hat und solche Dinge. Also ich glaube, das funktioniert sehr gut und wie gut das eben auch funktioniert, das zeigt eben, dass die auch interessiert daran waren, beim HSV in einem moderaten Rahmen zwar, aber doch einzusteigen. Und wie gesagt, also derlei wird der HSV einfach auch brauchen, wenn er sich mit Blick auf die Zukunft wieder anders hin, in andere Richtungen und andere Sphären orientieren will.
Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hatte, war, dass nur ganz kurz vorher hat dann der Investor bei Hertha irgendwie seine Zukunftsvision bekannt gegeben und meinte auch, dass man die emotionale Bindung von Fans zum Verein auch in andere Richtungen irgendwie nutzen sollte, außer irgendwie Verkauf von Bier und Würsten, sondern zum Beispiel auch dann halt Versicherung. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen... Oh.
Naja, diese Sachen, die wurden ja immer wieder versucht und werden ja nach wie vor noch mit der Bankkarte oder mit sonst was. Da gehören ja immer zwei dazu, die einen, die es anbieten, die anderen, die es in Anspruch nehmen.
Klar.
Henning, du bist aus einer ganz anderen Schiene gekommen. Oma Eva ist natürlich so ein emotionaler Moment auf der Tribüne gewesen. Den man eigentlich nur abfeiern konnte, ne?
Ja, ganz genau. Und es zeigt auch so ein bisschen die Sensibilität, die sich auch beim HSV gebildet hat, dass man solche Momente eben komplett einfängt und nicht nur als Randnotiz außen stehen lässt, sondern man tut etwas für das HSV-Wir-Gefühl. Und ich denke, das ist immer ein wichtiger Faktor. Gerade Tanja hat gerade ein Negativbeispiel genannt, wo die Fans mehr als Kunden dargestellt werden und Fußball ist immer auch sehr viel Emotion und diese Emotionen dürfen einfach nicht sterben und da hat der HSV einen guten Beitrag zu geleistet, dass das eben nicht passiert. Ja.
Was ich bei der Szene übrigens besonders schön fand, war, dass dann halt nicht nur Jonas Bolt da stand, sondern Tim Walter nochmal spontan rüberkam, als Oma Eva dann sagte, dass sie die beiden so toll findet und dann kam er nochmal rüber und hat auch gleich umarmt und gratuliert. Und Oma Eva war ein bisschen überfordert, glaube ich, in dem Augenblick.
Gut, positiv überfordert. Also wir sprechen jetzt noch nicht über Elversberg. Wir nehmen jetzt den dritten HSV-Moment, und zwar, das ist dann ja der von mir, wo man dann sagen, ja, vielleicht ins Sportliche so ein bisschen einsteigen könnte, ohne Tanjas Abschlagkonzert jetzt links liegen lassen zu wollen. Bloß da gibt es, glaube ich, nicht mehr ganz so viel drüber zu erzählen.
Jo.
Deswegen fangen wir doch ruhig mal an mit diesem Hannover-Spiel, das 1:0 von Bakariatta in Hannover. Für mich so ein toller Moment, weil du hattest so richtig so diese Brustlösung, man hatte so toll gekämpft in Unterzahl. Thomas, ist dir das vielleicht ähnlich in Erinnerung geblieben?
Ja, absolut. Also wie du schon sagst, es war mit Sicherheit als HSV-Fan ein super Moment. Man merkt dann aber immer wieder, wenn die Wochen ins Land streichen, dass der Moment dann eben doch nicht mehr wert war als eben ja, 3 Punkte. Und mit einem schlechten Auftritt fehlen die dir dann wieder. Ja, so toll der Moment auch gewesen sein mag.
Aber immerhin hat uns der Moment dann tatsächlich mal 2 zusätzliche Punkte gebracht, weil ich wäre nach der roten Karte gegen Ramos wäre ich mit einem Unentschieden in Hannover schon sehr zufrieden gewesen, dass es dann ein Sieg wurde. Das hat mich sehr gefreut, weil das hilft uns dann auch in der Tabelle.
Ja, kann man nicht so sagen. Henning, du warst, glaube ich, nicht in Hannover, aber hast das wahrscheinlich auch mitverfolgt, diese Szenen und dieses Spiel. Was das so besonders gemacht hat, ist natürlich auch, dass man gesehen hat, wie die ganze Mannschaft zusammen verteidigt hat, ne? Was ja nicht immer so gewesen ist.
Ja, also ich wäre vom Spielverlauf her auch sehr zufrieden mit einem Unentschieden gewesen, muss ich dazu sagen, dass es dann die 3 Punkte wurden, war natürlich so eine Art Sahnehäubchen. Aber da dachte man so richtig, okay, defensiv, so fest und sicher standen wir selten, vielleicht das letzte Mal als Mario Vuškovic noch den Rasen betreten durfte. Und dann dieser Moment und dann eben auch, dass Bakariatta das Tor schießt, ja, das ist dann wieder ein glühender Herzmoment, sage ich mal. Ne?
Ja. Jatta hatte ja auch schon zuvor Tore geschossen gegen Berlin und die 2 im Pokal. Hat man da mal wieder sieht man da eine Entwicklung oder war das einfach nur mal diese Verkettung von Zufällen und es hat einfach mal gepasst, Thomas? Wie siehst du diese kurze Scorer-Phase von Bakariatta?
Ach ja, ich glaube, sowas hat er ja immer wieder gehabt, solche Phasen. Er hatte, glaube ich, unmittelbar davor, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, ein sehr, sehr schlechtes Spiel, wo er dann auch ausgewechselt wurde. Aber es spricht natürlich immer für ihn und für seine Einstellung zum Beruf, dass er sich immer wieder auch aus so ja doch kleinen Schwächeperioden zurückmelden kann. Und da hat er auf jeden Fall sehr, sehr gute letzte Wochen hinter sich. Gestern in Elversberg hat er sich dann doch, wie der Rest der Mannschaft auch, sehr schwer getan. Das hat er, glaube ich, relativ häufig auch in so Spielen, wo der Platz eng ist, der Gegner nah dran, wo er seine Stärken nicht ganz so ausspielen kann, dass er dann auch mal, gerade auch wenn die Mannschaft ein bisschen durchhängt, nicht derjenige ist, der die Mannschaft trägt. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der total mit dem Herz bei der Sache ist, mit dem Herz beim HSV ist und auf den man sich auch verlassen kann, wenn einigermaßen Wind in den Segeln ist.
Ja.
Henning, so wie ich dich kenne, du bist natürlich absolut dagegen, dass der HSV mit Jatta verlängert, richtig?
Ich bin dafür, dass er seine angemessene Bezahlung bekommt und einen langfristigen Vertrag. Nichts anderes.
Sowas wie langweilig.
Achso, dann bin ich schon wieder dran. Gut, dann spinnen wir das mal weiter. Vertragsverlängerung, wir haben ja jetzt im Prinzip noch Daniel Heuer-Fernandes offen und Bakariatta, die eigentlich verlängern könnten, sollten, müssten noch. Dann sind wir eigentlich auch fürs nächste Jahr schon wieder relativ vernünftig aufgestellt mit unserem bestehenden Kader. Personalpolitik, Henning, wie siehst du jetzt diese Kaderentwicklung nach dem ersten, was haben wir denn jetzt eigentlich, Viertel der Saison?
Also meinst du jetzt
insgesamt?
Ja, okay. Ja, man kann eigentlich nur ein positives Fazit ziehen, denn die Ergebnisse geben eigentlich nichts anderes her, wenn man jetzt das gestrige Spiel ausklammert. Dann waren das eigentlich durchweg positive Momente. Ramos hatte am Anfang ein paar Eingewöhnungsprobleme, hat dann in Hannover sein stärkstes Spiel gemacht und ja,
ist vom Platz geflogen.
Ist dann mehr oder weniger unglücklich vom Platz geflogen. Sicherlich auch ein streitbarer Platzverweis, aber das Fass will ich jetzt nicht noch aufmachen. Van der Bremt ist ein Spieler, den wir so, glaube ich, niemals bekommen würden, wenn er eben nicht ja in zweiter Reihe in Salzburg stünde oder gestanden hätte. Das ist schon ein richtiger Coup, auch wenn man da natürlich keine Kaufoption bekommt. Von daher ist es wohl dann auch nur eine kurze Liaison beim HSV. Dann haben wir mit Emanuel Ferrei haben wir einen hochveranlagten Spieler geholt, der gegen Schalke schon mal angedeutet hat, was er kann, dann leider mit ein paar Wehwehchen und einer kleineren Verletzung ausgefallen und hat dann gestern so die ersten Schritte wieder zurückgemacht, würde ich sagen. Auch dort wieder ja in Ansätzen gezeigt, was er drauf hat, wenn seine Mitspieler dann auch die Bälle verwerten würden. Grüße an Herrn Glatzel. Von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir an Spielermaterial verpflichtet haben und sehe da eigentlich auch wenig, was man da jetzt als Angriffsfläche bieten kann. Manche hacken ja jetzt noch stärker darauf rum, dass wir keinen weiteren Linksverteidiger geholt haben, aber da weiß ich doch, dass Jonas Bolt gesagt hat, dass Mikkel Bransis deutliche Fortschritte gemacht hat und auch Tim Walter hat das gleiche gesagt. Und ich meine, wenn man dem Jungen dann kein Vertrauen schenken möchte, dann gäbe es eigentlich nur noch die Möglichkeit, sich zu trennen. Und man scheint dem Jungen zu vertrauen und von daher sehe ich ihn dann auch als Backup Nummer 1. Denn ich sehe da eigentlich keinen Moritz Heyer. Denn da, ja, von den Spielen von Moritz Heyer auf der Linksverteidigerposition, ich glaube, davon haben wir alle genug von.
Sven, dein Einsatz.
Wieso, habe ich da irgendwas verpasst? Nein. Also erstmal sehe ich Mikkel Bransis eher ja als Rechtsverteidiger, wenn ich das so richtig sehe. Kann wohl auch beide spielen, aber seine Stammposition ist, glaube ich, genauso wie bei Heyer auch eher die rechte Seite. Links ist dann nur halt diese ja, Ausnahmesituation, dass sie es dann halt auch bekleiden können. Und das siehst du auch immer. Auch Heyer brauchte gestern auch, als er reingekommen ist, so 3-4-10, bis er dann auch wusste, wie rum er sich drehen sollte. Das hat man gemerkt, da wurde ein, zwei Mal überlaufen gleich. Aber das ist, glaube ich, auch nur normal, wenn du dann positionsfremd spielst. Ausgeklammert, lieber Henning, hast du natürlich Dennis Hatzikadunic, der sich ja nun gestern als totaler Fehleinkauf geoutet hat. Thomas, den müssten wir eigentlich vom Acker jagen, oder?
Oh, da würde ich ehrlich gesagt davon abraten, weil ich Henning da total zustimme. Also das sind sehr, sehr gute Neuverpflichtungen und ja, ich stehe dann immer so ein bisschen im Verdacht, über den HSV zu reden, als wäre es Manchester City, so ist es nicht, aber der Kader ist wirklich für Zweitliga-Verhältnisse genügt der allerhöchsten Ansprüchen und in meinen Augen ist das, wie gerade auch dargelegt, ja eigentlich der doch mit einem gewissen Abstand beste Kader in der zweiten Liga. Ich würde nur vielleicht eine Interpretation noch anschicken und zwar, dass eben Hatzikadunic, oh, ich habe das in einem anderen Podcast mal ein bisschen falsch ausgesprochen. Ich glaube, da habe ich immer Hatzikadunic gesagt, das ist falsch. Und Van der Bremt ausgeliehen sind ohne Kaufoption. Und das ist auch so ein bisschen so ein Zwischenton, den man aus der Geschäftsstelle vernehmen konnte. Das deutet einfach darauf hin, dass man jetzt wirklich ja mit aller Macht und mit einer gewissen Vehemenz diese zweite Liga verlassen will. Weil man hat eben zwei Schwachstellen aus der Vorsaison erkannt. Man hat sie mit sehr hoher Qualität gestopft. Und ja, doch, das zeitlich begrenzt und das deutet einfach stark darauf hin, dass man ja mit einer gewissen ja, Ernsthaftigkeit jetzt auch diese ja, dieses große Ziel irgendwie endlich schaffen will und über die Ziellinie robben will, mindestens als Zweiter. Und wie gesagt, in meinen Augen ist die reine Kaderqualität ja, die Nummer 1 in der Liga.
Ich finde es ja sehr faszinierend, dass sowohl Hadži Kaldunić als auch Van der Bremt schon mal Champions League gespielt haben und dann trotzdem zum HSV kommen und noch nicht irgendwie auf der Zielgerade ihrer Karriere sind. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Und auch so, wenn ich jetzt auf die Bank gucke und dann sitzen da ein Ferrei und Estunali und Königsdörfer und Haier. Und dann denke ich mir so, uiuiui, das ist Qualität auf der Bank. Das hatten wir in den vergangenen Jahren nicht, oder? Henning, wie siehst du das?
Nein, das ist ein klares Upgrade, das kann man schon so sagen. Aber dann muss man auch hinzufügen, dann müssen die Impulse von der Bank auch kommen. Und wenn ich dann ein Zeitfenster von einer halben Stunde habe, dann sollte ich dieses auch versuchen zu nutzen. Und das schafft leider nicht jeder, der von der Bank kommt.
Somit willst du wieder auf das Elversberg-Spiel zurückkommen, richtig?
Vielleicht war das der erste charmante Einstieg.
Ja, dann gucken wir doch da einfach mal hin. Thomas, ich fange jetzt einfach mal bei dir an, weil Henning weiß ja nicht, was er dazu zu sagen hat. Elversberg. Also es war ja natürlich wieder die typische HSV-Situation. Man kommt mit eigentlich gefühlt breiter Brust in ein kleines Stadion und kriegt dann die, wie wir eben zweifellos festgestellt haben, vorhandenen PS nicht auf den Rasen. Woran macht man sowas fest? Natürlich kannst du sagen, der Gegner wächst über sich hinaus und ein bisschen dumm gelaufen und hast ihn nicht gesehen, aber ist das nicht zu dünn? Also da muss doch irgendwo ein bisschen mehr Engagement sein, oder das ist immer zu leicht gesagt, da fehlt es irgendwo. Und wo fehlt es da? Sag du mir das.
Ja, alles, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall so, dass der Gegner einfach ja den HSV immer noch als ganz besonderes Spiel begreift, als ganz besonderen Gegner und da tatsächlich irgendwo über sich hinaus wächst. Also wir haben ja ganz oft die Geschichte, dass man sich denkt, ach, was haben die da für einen Weltklasse-Torwart? Das war gestern auch wieder der Fall, wenn ich mir so 2, 3 Szenen nochmal vor Augen führe. Ja, also ehrlich gesagt hat mich das Spiel auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil ich der festen Überzeugung war, dass diese Spieler jetzt erstmal mit der Qualität und auch mit der Mentalität, die der HSV in den ersten Wochen gezeigt hat, passé sind. Also und nichtsdestotrotz ist es dann doch wieder passiert, und es war, wie du auch gesagt hast, dieses klassische Spiel auswärts bei einem Aufsteiger. Da haben wir in den vergangenen Jahren so viele von dieser Art gesehen. Man erinnere sich an die vergangene Saison, als man, glaube ich, gegen die Aufsteiger ja keinen einzigen Punkt geholt hat. Auswärts auf jeden Fall. Und das sind einfach immer diese Punkte, die dir dann auf Strecke fehlen. Also ich hätte den HSV mit Blick auf solche Spiele weiter eingeschätzt. Und was ich sehr ernüchternd fand, war einfach, dass man diesen Kampf und diese Ekligkeit und diese Robustheit erst in der Schlussviertelstunde wieder komplett angenommen hat. Und davor war es einfach ganz banal, und manchmal ist Fußball auch so banal, da sind Positionsrochaden und Systemwechsel und dergleichen einfach nur in zweiter Linie relevant. Man hat einfach nicht diese Galligkeit des Gegners gehabt und nicht diese Aggressivität, und man hat so entsprechend auch immer die ersten und zweiten Bälle immer wieder verloren, immer wieder hat man es auch nicht geschafft, diesen Situationen aus dem Weg zu gehen, auf diesem engen Feld mit der eigentlich ja vorhandenen spielerischen Qualität. Wie gesagt, ich hätte gedacht, der HSV ist weiter. Also für mich war das auch sehr ernüchternd zu sehen irgendwo.
Henning, ich hatte das Gefühl, dass das gestern wirklich eine Kopfniederlage war. Also da kam dann schon dieser Katastrophenfehler von Hadži Kaldunić so früh im Spiel, und dann hatte ich das Gefühl, dass so sämtliche Schultern so ein bisschen nach unten gingen, so nach dem Motto, oh, das wird heute schwierig.
Ja, da bin ich bei dir. Wir hatten in der Vergangenheit nun ja, also es war ja nicht der erste Rückschlag, den wir so hinnehmen mussten. Das kannten wir ja eigentlich schon aus der Vergangenheit, und dass die Mannschaft in der Lage ist, Rückstände umzubiegen, hat sie auch mehr als einmal bewiesen. ich glaube, das waren in der Summe dann aber zu viele Momente, die einem da genommen worden sind. Also erstmal dieser komplette Gedankenzusammenbruch in der Welt von Hatzika Dunic, der, warum auch immer, er hat sich ja irgendwie 3 Sekunden Zeit genommen und war in diesen 3 Sekunden scheinbar nicht auf dem Platz während des Spielaufbaus. Und ja, dann war der mit Schaum vom Mund spielende Elversberger eben letztendlich zur Stelle, luchste ihn den Ball ab und schob dann ins leere Tor. Und da hast du richtig gesehen, wie Hatzika Dunic einfach mental nicht auf der Höhe gewesen ist. So, das war dann der erste, ja, der erste Downer, den wir so in dem Spiel hatten. Dann der zweite war das Tor von Robert Glatzel, das nicht gegeben wurde. Und dann auch das Tor von Dompe, das nicht gegeben wurde. Da fällt wahrscheinlich erstmal eine Last eigentlich von dir ab, wenn du dann den Ausgleich gemacht hast, beziehungsweise bei Glatzel wäre es, glaube ich, sogar noch das Führungstor gewesen. Und das macht ja auch was im Kopf dann mit dir, ne? Dann immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, ich renne wieder los, ich renne wieder gegen an. Und dann muss man auch ein Lob an die Elversberger aussprechen, die sich da sehr, sehr stark verkauft haben, die mit jeder Sekunde dann auch besser wurden. Und das soll nicht als Ausrede gelten, denn qualitativ sind wir denen hoch überlegen. Das ist einfach ein Fakt. Aber wenn dann das eine Rad nicht ins andere greift, wenn die Nationalspieler, die unter der Woche und die Woche davor unterwegs gewesen sind, wenn die einfach mental nicht auf der Höhe sind, dann wird es schwer, gegen eine laufstarke Mannschaft zu bestehen. Wenn dann so, ich sag mal, 3, 4 Säulen, die bisher die Saison so positiv mitgestaltet haben, dann eben nicht funktionieren, dann ist es schwer, auch gegen so einen Gegner zu bestehen. Und das war dann mit der Zeit immer mehr abzusehen. Dann ist es klar, dass du als Trainer sagst, okay, ich wechsle, hat dann Tim Walter auch gemacht. Aber insgesamt war die Mannschaft nicht auf der Höhe, auf der sie sein sollte. Und vielleicht waren es dann in der ersten Halbzeit zu viele Rückschläge im Kopf, die man dann schwer verdauen konnte. Und wenn wir ehrlich sind, dann muss das Spiel ja um die 65. Minute eigentlich zu sein.
Was ich ja auch spannend fand, irgendwie nach dem zweiten Gegentor hat Sebastian Schonlau nochmal seine Truppe versammelt und nochmal einen Kreis gebildet und sie haben sich nochmal eingeschworen. Und danach lief es ja auch ein bisschen besser. Also am Ende geht der HSV mit 62% gewonnene Zweikämpfe raus. Thomas, warum haben sie das nicht vorher gemacht, sich da nochmal gesammelt?
Ja, das, wenn ich wüsste. Nee, aber es ist tatsächlich so, wie Henning auch gesagt hat, natürlich, also man trotz der gerade so gelobten Qualität ist so ein Spiel niemals ein Selbstläufer, weil es eben das Spiel des Jahres für einen Gegner ist, der auf jeden Fall immer in der Lage ist, das Spiel eklig zu gestalten. Das hat Elversberg halt sehr, sehr gut gemacht. Und dann sind natürlich so kleine Situationen, die dann gegen dich laufen, also zum Beispiel der Gegentreffer und die 2 aberkannten Tore, das sind dann so Widerstände, die du erstmal im Laufe so eines Spiels überwinden musst. Und trotzdem, glaube ich, war es einfach fatal, dass irgendwie diese Konzentration und diese Schärfe im gesamten Spiel einfach zu spät so konstant auf den Platz gebracht wurde. Und ja, wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen die Erklärung dafür. Es kann auf jeden Fall auch mal passieren. Also man muss ja eben jetzt nicht damit rechnen, dass der HSV das Maximum an Punkten holt und einfach jedes Spiel gewinnt. Da ist die zweite Liga doch zu ausgeglichen und zu schwer. Und trotzdem, finde ich, wurde so ein bisschen zu viel dann über den Schiedsrichter geredet. Gerade jetzt vielleicht auch im speziellen Fall Jonas Bolt hat sehr viel über den Schiedsrichter geredet und ein bisschen zu wenig über die Leistung in meinen Augen. Und das sage ich als jemand, der auf jeden Fall die Schiedsrichterleistung, eher mit einem mangelhaft vermutlich bewerten würde. Gerade das Tor, wo wo dann ja angeblich ein Foul von Ludovic Reis vorausgeht. Ich weiß nicht, in meinen Augen ist es kein Foul. Also er spielt zwar nicht den Ball, aber er foult auch nicht. Und in meinen Augen kann man diese Szene und sollte man diese Szene gerade nach noch abermaliger Draufsicht, sollte man diese Szene durchlaufen lassen. Das Abseits, das sind zumindest dann das Abseits von Robert Glatzel, da sind zumindest dann in sozialen Netzwerken immer so Bildchen kursiert, wo ich mir dann auch gar nicht so sicher war, ist das Abseits? Auf der anderen Seite, das läuft ja dann doch technisiert und wird schon seine Richtigkeit haben. Also klar, das sind so Widerstände, die musst du erstmal überwinden und trotzdem hast du dir einfach zu viele Fehler und zu viele Nachlässigkeiten erlaubt. Und ja, das darf halt dann einfach mit deiner Rolle in der Liga dann so auch nicht passieren.
Also ich finde, also festzuhalten ist zu einem, dass wir dachten, dass der HSV weiter wäre, dass wir ja diese Spielsituation in den vergangenen Jahren, wir haben es thematisiert, schon so und so oft hatten, dass wir nicht ins Spiel gekommen sind, dass der Gegner galliger ist und so weiter und so fort. Gerade, ich denke nochmal an meinen HSV-Moment, so dieses Hannover-Spiel, da hat man ja auch gedacht, okay, man kann sich dagegen wehren, auch nach der roten Karte und zusammen und kämpfen und beißen und kratzen, aber in diesem Spiel war ja eins komplett anders und das war, habt ihr auch schon gesagt, dass man mental nicht bei 100% war. Man hat es gerade, man kann ja den Namen ruhig sagen, bei Laszlo Binisch gesehen, der hat kein Bein an die Erde bekommen in der ersten Halbzeit, hat Abspielfehler gemacht. Also so toll, wie er jetzt die bisherige Saison gespielt hat, das soll man nicht vergessen und einen schlechten Tag sollte man jedem zugestehen, aber hat halt überhaupt nichts auf die Beine gekriegt. Und auch diese Szene von Hadzi Kadunic war natürlich auch so ein bisschen sinnbildlich. Was kann man gegen sowas machen, Henning? Du siehst so ein Spiel, das läuft dir aus den Rudern. Tanja hat eben gesagt, nach dem 2-0 haben sich dann nochmal ein Kreis gebildet. Hätte man den schon mal mental vorher machen sollen oder was auch immer. Man merkt ja, was da passiert und die Spieler merken es, der Trainer kennt es aus den letzten Jahren. Aber anscheinend ist man hilflos in dem Moment und kriegt das Ding nicht auf die richtige Reihe.
Also es ist jetzt schwer, da die perfekte Lösung für zu präsentieren. Die gibt es, glaube ich, in dem Fall gar nicht. Es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir ein höchst anspruchsvolles Spielsystem haben, gerade im Aufbau. Und wenn du dann eben mental nicht auf der Höhe bist und mal diese eine Sekunde im Kopf Verschnaufpause brauchst, dann passiert eben genau das, was nicht passieren sollte. Und dann bricht das wie so ein kleines Kartenhaus eben zusammen. Das ist jetzt keine Trainerkritik, weil ich ja auch gerne mal als echter Kritiker von Tim Walter gesehen werde. Aber ich finde, man muss dann vielleicht auch ein bisschen einfacher versuchen, Fußball zu spielen. Wenn ich dann merke, okay, ich bin heute nicht so frisch im Kopf, dann muss vielleicht auch mal das eher biedere Mittel gewählt werden. Und da muss der Ball eben einfach mal lang weggeschlagen werden. Und ich hatte das eben schon mal angesprochen, diese Phase um die, ja eigentlich so die gesamte Phase nach der Halbzeit. Da müsste man ja eigentlich damit rechnen, dass der HSV richtig mit Power aus der Kabine kommt. Aber da kam ja nichts bis zum 2-0. Also das war, fand ich, noch viel erschreckender. Weil eigentlich bist du doch von deinem Mindset ganz anders eingestellt, wenn du aus der Kabine kommst, dann musst du doch eigentlich sagen, okay, komm, wir sind hier als Tabellenführer hergekommen, was nun erstmal ein Muster ohne Wert ist zu dem Zeitpunkt, aber dass du trotzdem eine breite Brust hast und die präsentieren solltest, das dürfte klar sein, gerade wenn du beim Aufsteiger spielst. Und dann eben auch diesen Willen zu entwickeln, zu sagen, okay, wir reißen das Ruder hier noch rum. Aber davon habe ich wirklich nichts gesehen nach der Halbzeit. Und das hat mich ein bisschen erschreckt. Da sind wir auch wieder bei dem Stichwort Impulse von der Bank und Chancen auszunutzen, gegenüber auf der Bank eben seinen Frust auszusitzen. Und wenn dir diese Chance gegeben wird, dann solltest du die vielleicht auch beim Schopfe packen.
Thomas, dieser Schwung nach der Halbzeitpause, wurde der auch irgendwie durch die Verletzung von Miro Muheim dann gnadenlos rausgenommen oder ist das dann überbewertet, dass da schon dass das auch schon wieder was im Kopf macht.
Das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, ehrlich gesagt. Das ist halt eine der vielen Situationen, die dann nochmal irgendwie für eine Unterbrechung sorgen. Also so eine kleine Strategie, die die Elversberger und die generell ja kleinere Mannschaften gegen die Großen immer wieder anwenden. Und zwar, doch irgendwie immer wieder den Spielfluss zu nehmen. Das haben die auch sehr gut gemacht. Ich würde nur sagen, also was ich Tim Walter doch anrechne im Laufe dieser Saison, weil es Henning gerade ansprach, dass er durchaus graduelle Anpassungen am System vorgenommen hat, gerade auch im Spielaufbau. Also ich erinnere mich nach großer Kritik, das Spiel gegen Hertha, wo dann einfach ja doch ein bisschen solider von hinten rausgespielt wurde, nicht ganz so viele Positionsrochaden zu sehen waren. Meiner Meinung nach war das gestern auch eher tendenziell so und nicht jetzt irgendwie, wenn wir uns an das erste Spiel gegen Schalke erinnern, wo das Ganze doch noch ein bisschen mutiger und offensiver und doch auch wilder betrieben wurde. Der X-Faktor in diesem Spiel ist halt natürlich so dieser Fehler von Hadži Kadunić. Wenn dir das nicht passiert und du überstehst dann erstmal irgendwie diese ersten 15 Minuten, wo der Gegner dann sehr präsent und sehr motiviert ist und er dann kriegst du eine andere Dynamik ins Spiel. So hat sich die Dynamik komplett gegen den HSV natürlich verkehrt, weil so ein früher Treffer natürlich komplett dem System und der Spielidee von Elversberg entgegenkommt. Du hast das Stadion hinter dir, du hast einen verunsicherten HSV und verunsicherte Spielerköpfe hinterlassen. Das hat natürlich die Dynamik komplett verkehrt. Und trotzdem hätte ich erwartet, dass trotz so eines Fehlers dann vielleicht doch nach 20, 30 Minuten diese Solidität und diese Souveränität und auch diese Dominanz zutage tritt, die der HSV hat. Und zwar mit kühlem Kopf und das war einfach gar nicht zu sehen. Eigentlich, wie gesagt, nur in der Schlussviertelstunde. Und das ist etwas, was man sich dann doch stark ankreiden muss.
Gut, ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, dass wir alle gedacht hätten, dass das so in dem Ausmaße nicht kommt, dass man ein Spiel verlieren kann. Das ist eine ganz klare Sache.
Ich dachte, auch Thomas hätte das geahnt. Deswegen nehmen wir heute auf und haben nicht Freitag aufgenommen.
Ja, wir wollten eigentlich Freitag aufnehmen, muss man dazu sagen. Und Thomas sagte dann, Mensch, das könnte dann ganz schnell überholt sein, was wir da so sagen. Also ich sage mal so. Das
ist eine Lehre aus meinem Beruf. Also da muss Thomas man sowas immer mitdenken. Thomas wusste
mehr. Ich weiß nicht woher, aber er hat da wahrscheinlich Quellen, die ihm sowas geflüstert haben, was da passieren sollte. Aber diese Phase nach der Halbzeit, ich fand das, finde das sehr richtig, dass das absolut enttäuschend war, was da war. Da kam natürlich in der 50. Minute diese Szene mit Muheim, wo ja nicht mal faul gepfiffen worden ist und wo ich, auch wenn der Ball dabei war, nahm der Gegenspieler schon die Verletzung des Gegners da billigend in Kauf, so wie er da reinfährt. Und 3 Minuten oder 5 Minuten später kam dann ja dieser Wahnsinns-Elfmeter, der da gepfiffen wird und dann nochmal zurückgenommen wird, wo der, Van der Mersch, glaube ich, sogar an Schonlau hält und zieht und dann den sterbenden Schwan macht, als ob er da gefoult werden würde. Also dass es keine gelbe Karte gibt und nicht mal Freistoß, also für den HSV, sondern dass das Spiel einfach weiterläuft, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Und das sind natürlich dann auch solche Momente, wo dir vielleicht ein aufkommender Spielfluss dann auch ganz schnell wieder genommen wird. Darf aber alles keine Ausrede sein. Trotzdem müssen wir wohl kurz einmal über den Schiedsrichter reden, Henning. Dieses rückgenommene Tor, okay, so in der Thomas hat das, glaube ich, ganz richtig erklärt, da war keine Ballberührung von Reis da. Man hätte das als Körpereinsatz laufen lassen können. Man kann aber auch sagen, okay, das ist ein Foul. Ob das diese glasklare Fehlentscheidung ist, die man überprüfen muss, soll oder so. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist es nicht. Ne?
Nein, wir haben immer diesen Zwiespalt zwischen sinnvollem Einsatz von VAR und die Nadel im Heuhaufen suchen. Und auch wenn ich da jetzt wieder ein Stück weit die Vereinsbrille aufhabe, das kann man mir eben immer andichten, sehe ich das nicht als VAR-einsatzwürdig an. Denn wenn wir jeden Zweikampf vorm Tor bewerten wollen, dann ist es eben letztendlich nicht dieser sinnvolle Einsatz vom VAR, sondern eben wieder die Nadel im Heuhaufen suchen. Und das ist da, finde ich, vollends gegeben. Und trotzdem passte es zu dem Schiedsrichter gestern, der sein zweites Zweitligaspiel war das, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, gepfiffen hat. Und er war eben mit so einem, ja, schon emotional aufgeregten Spiel und sicherlich auch mit der Gesamtatmosphäre plus den wilden Szenen, die dann in dem Spiel schon passierten, dann auch überfordert. Und ich denke, das wird erstmal eines der letzten Zweitligaspiele gewesen sein, dass er gepfiffen hat. Denn ich finde nicht, dass das eine Bewährungsprobe war, die er mit Bravour gemeistert hat. Da waren halt wirklich eklatante Schwächen dabei. Er hatte keine echte Linie. Und dann wird es natürlich auch schwierig für uns. Trotz alledem, wie Thomas schon sagte, finde ich es nicht gut, dass der HSV überhaupt das Wort Schiedsrichter nach dem Spiel in den Mund nimmt. Denn mit so einer Leistung, finde ich, verbietet es sich, nach Ausreden zu suchen. Oder nach anderen Ausreden zu suchen.
Ist halt die Frage, ob es jetzt wirklich eine Ausrede oder auch eine Erklärung ist. Weil wir liefern hier Erklärungen und es heißt dann hinterher, das sind alles Ausreden. Aber ich finde schon, dass der Schiedsrichter halt für diese komplette Kopfsache beim HSV, also wir haben ja festgestellt, es geht nicht um die Qualität der Spieler, sondern es geht tatsächlich um den Kopf. Und da hat der Schiedsrichter eine sehr unglückliche Rolle eingenommen, was wahrscheinlich auch was seinen eigenen Kopf betrifft, weil ich glaube, nach dem ersten VAR-Eingriff, eben der Aberkennung von Dompeys Tor, danach war der verunsichert. Das hat auch beim Schiedsrichter was hinterlassen.
Das glaube ich auch. Also der war auf jeden Fall auch mitverantwortlich für die Konfusitäten, die dann irgendwie im Laufe des Spiels noch mit aufgetreten ist. Ich würde nur sagen, also ich habe jetzt nicht jedes Post-Match-Interview auswendig im Kopf. Es hat sich vor allem Jonas Bold echauffiert und wie wir gerade geredet haben, ja natürlich auch zu Recht echauffiert. Es kommt ja, glaube ich, nur so ein bisschen auf die Gewichtung an. Tim Walter zum Beispiel hat ausnahmsweise gar nicht viel über den Schiedsrichter gesagt und das ist eben ja tatsächlich nach dem Spiel dann trotzdem die richtige Herangehensweise, obwohl der Schiedsrichter, wie wir gerade diskutiert haben, schon durchaus einen maßgeblichen Einfluss auf den Spielverlauf hatte und eher eine unglückliche Figur abgegeben hat.
Gut, dann suchen wir eben nach anderen Ausreden, wenn es der Schiedsrichter dann eben nicht sein soll. Nein, also ich bin dann natürlich komplett bei euch und deswegen auch die Reihenfolge, in der wir dieses Spiel besprochen haben, erstmal auf die eigene Leistung gucken und dann als Randnotiz die des Schiedsrichters nehmen. Man muss natürlich immer sagen, so eine Mannschaft wie Elversberg, die schaffen es dann auch wirklich gegen uns über sich hinauszuwachsen. Aber auch ein Stück weit, weil wir das zulassen, Thomas. Das ist diese durch 1, 2, 3 schlafmützige Aktion bringst du so einen Spieler, eine Mannschaft, die dir eigentlich unterlegen ist, natürlich komplett ins Spiel rein. Und ja, dann wird es schwer, das Spiel noch wieder zu drehen, wie wir gesehen haben.
Absolut. Und wie gesagt, das ist einfach dieses Aufsteigerphänomen, das der HSV irgendwie immer wieder reproduziert. Vergangene Saison, wie vorher gesagt, keinen einzigen Punkt gegen die Aufsteiger geholt. Aktuell steht man noch bei 0 gegen die Aufsteiger, aber man kann ja gleich in der nächsten Woche die Bilanz ein bisschen aufbessern. Und das muss natürlich die absolute Erwartungshaltung auch sein beim HSV und über den HSV.
Ja, Henning, Thomas hat das gerade angesprochen, dann sind da jetzt wirklich denn die Wochen der Wahrheit als nächstes nach Osnabrück, dann kommt Fortuna Düsseldorf, die uns jetzt am Wochenende überholt haben in der Tabelle und dann geht's nach Wiesbaden, den dritten Aufsteiger, also wie viele Punkte erwartest du denn aus den Spielen?
9. Ja, also ganz ehrlich, alles andere darf nicht unser Anspruch sein.
Und wenn es nur 7 wird?
Werden? Ja, dann kommt es auf die Konstellation drauf an, wie das zustande gekommen ist. Aber alles andere als 9 Punkte ich meine, zu Hause sind wir eine Macht. Deswegen glaube ich, dass wir auch Düsseldorf schlagen können und auch zu Hause irgendwie auch schlagen müssen. Und die anderen beiden Spiele sind Pflichtsiege. Also was soll ich da anderes sagen?
Tja, Thomas, da hörst du wieder diese großkotzigen HSV-Fans, die einfach sagen, wir machen sie alle nieder. Aber andersrum, Henning hat vollkommen recht, oder?
Dem ist nichts hinzuzufügen, das ist so.
Nein, aber es kann natürlich nur die Herangehensweise sein, ist gut, Tim Walter sagt immer, wir gucken nur auf uns und wir gucken nur aufs nächste Spiel und das nächste Spiel ist der schlechteste Gegner und so weiter. Ist ja auch ganz klar, ist ja auch vollkommen richtig, dass man sich versucht, immer auf das nächste Spiel zu fokussieren. Aber wenn man über drei Spiele redet, dann sagt man eben, wenn man dreimal eins gewinnen will, dann will man auch alle drei gewinnen. Also so einfach ist eigentlich, vielleicht ist Fußball doch Mathematik.
Ja, die Faktoren, die wurden gerade sehr, sehr treffend aufgezählt. Also der HSV ist daheim eine Macht und hat den Anspruch, jeden Gegner daheim zu schlagen. Natürlich auch Fortuna Düsseldorf. Gerade wenn man eben auch sich anguckt, dass ich die Kaderqualität beim HSV doch nochmal ein gutes Stück größer einschätze. Und über die Aufsteiger haben wir gerade geredet. Also das sind eben dann eben auch die Spiele, die du anders gestalten musst im Vergleich zu den Vorsaisons. Gerade speziell im Vergleich zur Vorsaison. Man denke sich nur, was halt gewesen wäre, wenn man in der Vorsaison, ja, weiß ich nicht, hier mal ein Pünktchen geholt hätte gegen einen Aufsteiger, vielleicht sogar drei. Dann würden wir, dann wäre die Liga-Zugehörigkeit auch eine andere. Und ja, da merkt man einfach, wie wichtig diese Partien sind und wie wichtig da auch diese Wettkampfschärfe ist.
Ich glaube ja sogar, dass die DFL das extra gemacht hat, dass man hat drei Aufsteiger hochkommen lassen, weil der HSV sich so schwer dagegen tut. Na, das ist, ich wittere da wieder Verschwörungsmomente. Nein, Henning, ganz im Ernst, diese Herangehensweise jetzt für Osnabrück, muss sich da irgendwas ändern? Muss sich da irgendwo, erwartest du so Veränderungen in der Startelf, Bene Strauß oder Ferrei rein oder wie siehst du das?
Also ich sehe es erstmal, ich bin kein Fan von Aktionismus, ich bin auch kein Fan von Never Change a Winning Team. Dieses Never Change a Winning Team, das haftet Tim Walter so ein bisschen an, finde ich. Aber ich finde, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, jeder Spieler darf mal einen schlechten Tag haben. Und wie gesagt, ich fand gerade die Nationalspieler, die unterwegs gewesen sind, die waren eben nicht mit der nötigen Frische in Elversberg auf dem Platz. Und da kann Tim Walter nichts für, weil der kann nicht in die Köpfe der Spieler reingucken. Wenn er sie fragt, ob du bereit bist zu spielen, dann werden die alle ja sagen, ganz klar. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas verändern werden und dass wir mit der gleichen Aufstellung wie in Elversberg in Osnabrück antreten werden. Einfach nur mit einer ja, schärferen Einstellung der Sinne und ein bisschen mehr Galligkeit unterwegs sein werden, um dann hochkonzentriert dort zu bestehen.
Thomas Henning verlangt jetzt dann Wechsel oder viele Wechsel in der Startelf. Wer hat sich denn da jetzt aufgedrängt? Wer sollte denn unbedingt in der nächsten Startelf stehen?
Ja, das ist halt das Privileg von Trainer Tim Walter, dass er da durchaus Optionen hat. Also man muss sich das jetzt noch einmal vergegenwärtigen, dass man drei absolute Topspieler auf der Acht hat und immer eine ja, schwere Entscheidung treffen muss. Also spielen Reis, Ferrei und Benesch oder beziehungsweise wer muss von denen draußen bleiben? Ich denke, wenn es eine Veränderung gibt, dann womöglich auf der Position, und zwar dass Ferrei wieder eine Chance in der Startelf erhält, obwohl Benesch ja wirklich herausragend war in den vergangenen Wochen bis zum Elversberg-Spiel. Und wo du auch viele Optionen hast, ist natürlich eben auf dem Flügel, wo du dann auch je nach Gegner, auch je nach Spielstrategie nochmal einen neuen Impuls setzen kannst. Also ich erinnere mich zum Beispiel die Herangehensweise gegen Schalke mit Öztunali, der immer wieder auch weit hochgeschoben ist und dort dann auch hin und wieder mal einen langen Ball in Empfang genommen hat und sich da als Ballhalter tatsächlich auch am Spiel beteiligt hat, was dem Spiel sehr gut getan hat. Der ist da so in Erscheinung getreten. Also da gibt es so viele Optionen und Tim Walter muss neben frischen Köpfen auch ja, für die richtige Option sorgen und diese wählen. Und ja, das sind, glaube ich, die Hauptaspekte, die man, ja, die man dann irgendwie nach Osnabrück nehmen muss, neben frischen Köpfen.
Es ja, ist ich muss mich eigentlich auch nochmal verbessern. Wir können ja gar nicht mit der gleichen Startelf wahrscheinlich antreten, weil Miro Muheim natürlich verletzt ausfallen wird. Da ist ja auch die Frage, wer ihn dann letztendlich ersetzt.
Auf jeden Fall. Also auch das wird wieder eine interessante Geschichte sein, weil das ja, wie gesagt, der einzige Posten ist oder die einzige Position ist, wo wir nominell keinen zweiten Mann im Kader haben. Ich glaube, der Oliveira wäre der Einzige, der das spielen, also als ja, als Stammposition spielen könnte. Ich wollte aber nochmal drauf zurück. Henning, du hast mir ja zwei, dreimal zu oft auf die Nationalspieler eingedroschen, die zurückgekommen sind. Und ich glaube, du meintest dann auch den Auftritt von Rensdorf Königsdörfer. Kann das sein? Rensdorf Königsdörfer.
Und Ambrosius.
Ja, Ambrosius hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Warum auch immer. Aber Königsdörfer ist ja auch irgendwo genauso wie ein Stück weit Öztunali, die bis jetzt so dieses Alternative sein, so ein bisschen schuldig geblieben und kommt nicht ganz so stark rein, wenn er ins Spiel kommt. Oder habe ich deine Worte falsch gedeutet, Henning?
Ja, also auf die beiden habe ich jetzt gar nicht so sehr abgezielt. Ich meinte in erster Linie eigentlich die, die in der Startelf standen, also ja. Hatzika Dunic und Benesch. Aber das ist natürlich auch ein richtiger Punkt. Die haben natürlich auch eine sehr lange Reise in den Knochen, das darf man auch nicht vergessen. Aber das ist dann eben das andere Paar Schuhe, was ich angesprochen habe, dass die Impulse von der Bank, die müssen einfach größer sein bei der Qualität und Tiefe, die dieser Kader mitbringt. Sonst können wir immer nur davon sprechen, dass wir eine herausragende Qualität haben für die zweite Liga, wenn man den Kader insgesamt betrachtet. Aber dann muss der Kader eben auch von 1 bis 22 und nicht von 1 bis 12 funktionieren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, dann hätten wir die Analyse so ziemlich abgeschlossen. Und was wir jetzt natürlich noch tun müssen, ist, dass Tanja uns erzählt, wie das Spiel in Osnabrück ausgeht.
Ach herrje. Frag mich doch nicht sowas, nicht am frühen Sonntagmorgen. Ich denke mal, wir gewinnen das sogar zu null.
Zu null. Mhm. 1, 2, 3, 7.
3.
3, gut. Tanja, bleibt optimistisch. Henning, kannst du dich da anschließen?
Ja, ein Stück weit Zweckoptimismus. Nee, ganz klar. Also wir müssen das Spiel gewinnen jetzt am Freitag und ich erwarte auch dann eben eine ja, sehr oft umschriebene Reaktion vom Team, dass sie dann sagen, okay, wir wollen diese Delle in Elversberg schnell vergessen machen und noch eine Niederlage beim Aufsteiger, dann wird es auch wieder unruhig in den Gazetten. Also gehe ich davon aus, dass wir dieses Spiel relativ ja mit einer Reife und Souveränität gestalten werden. Und ich sage einfach mal 2-0 für uns.
Thomas, was glaubst du?
Wird Prognose uns und Ergebnis genau dasselbe wie Henning.
Okay. Sven?
Also ich glaube nicht, dass es ein 2-0 wird. Davon haben wir jetzt 3 schon gehabt in Folge. Also 2-1 würde mich dann aber auch vollkommen zufriedenstellen, wenn wir denn in Osnabrück zumindest gewinnen würden.
Ach. Ja. Alle so optimistisch, das ist ja schlimm.
Ja, also die Historie in Osnabrück lässt eigentlich gar nichts Gutes vermuten, ne? Wenn man sich so die Spiele dort anguckt. Das waren ja eher nicht so schöne Erlebnisse, wenn man sich die letzten Spiele anguckt.
Ja, das war ja meistens auch dann sowas wie Pokal und
ja, und hier, war das nicht auch mit Horst Rubesch, als er da verloren hat? Doch, klar.
Genau, ich glaube schon, als er da diese für seine Verhältnisse Wutrede dann publiziert hat, ja.
Aber wir bewegen uns selbstverständlich im Hier und Jetzt und wir schauen ja nur auf uns und deswegen gehen wir dieses Spiel natürlich frisch an und unbelastet von allem, was da mal gewesen ist. Die nächste PK vorm Spieltag halte ich. Insofern, Thomas, du kennst diese Worte, du bist ja oft genug da. Von mir gibt es aber auch immer noch ein paar Worte, und zwar ein herzliches Dank an Henning und Thomas, dass ihr da wart, und Tanja, dass du mich auch mal wieder ertragen hast. Ne? Also, ich weiß, es fällt ja schwer, aber muss manchmal, da musst du dann auch mal durch.
Ja, wir werden es auch im Oktober wieder schaffen, irgendwann. Also von daher. Ich danke auch unseren Gästen, Thomas, Henning, dass ihr euch so früh am Sonntagmorgen hier zur Verfügung gestellt habt und tatsächlich gerade Worte rausgebracht habt. Vielen Dank.
Ich sag danke.
Immer wieder gerne. Vielen Dank.
Und dann bleiben uns nur die letzten Worte. Nur der HSV.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.